Immer Glück ist Können. Der IFI Podcast.
Servus zusammen. Ich bin Andreas Friebes und am Internationalen Fußballinstitut in Ismaning bei München für Kommunikation verantwortlich. Herzlich willkommen zu Immer Glück ist Können, dem IFI Podcast, in dem wir euch Menschen und Themen zur Aus- und Weiterbildung im Fußball vorstellen. Diesmal habe ich Dietmar Beiersdorfer getroffen.
Als Profi gewann er mit dem HSV 1987 den Pokal, mit Werder 1993 die Schale und ein Jahr später den Cup. Er schoss als Innenverteidiger in beiden Berliner Endspielen jeweils den ersten Treffer für sein Team. Er stammt aus Franken, beendete seine Karriere 1997 in Reggiana und spielte immerhin einmal für Deutschland. Die Rede ist von Dietmar Beiersdorfer. In seiner ersten Zeit als Sportvorstand des HSV ab 2002 verpflichtete er Spieler wie Raphael van der Vaart, Marcel Janssen oder Ivica Olic. Der HSV rangierte zwischen Platz 3 und 8, in der Bundesliga wohlgemerkt. Und Beiersdorfer galt als einer der Top-Manager im deutschen Profifußball. Regal Hoeneß Alofs Assauer. Nach dem HSV hießen seine Station Red Bull sowie Zenit St. Petersburg. Von 2014 bis 2016 wirkte er erneut in Uwe Seelers Wohnzimmer als Vorstandsvorsitzender. Dann gab es 5 Jahre keine wenig News rund um Dietmar Beiersdorfer. Seit 2021 ist er aber back in business, Geschäftsführer beim FC Ingolstadt und heute zu Gast im IFI-Podcast Immer Glück ist Können. Wir sprechen über seine Karriere, Karrieremöglichkeiten im Fußball und auch über die Kooperation des FCI mit dem IFI. Herzlich willkommen, Dietmar Beiersdorfer.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann.
Das freut uns sehr und da starten wir gleich los, weil wir wollen ja was von Ihnen hören. Wie wird man denn Geschäftsführer oder landläufig, wie man im Fußball schon so sagt, Manager eines Profifußballclubs? Ganz einfache Frage zum Anfang.
Ganz einfach, ja. Also natürlich formal wird man ernannt oder bekommt einen Vertrag, einen Geschäftsführervertrag oder auch einen Sportdirektorvertrag. Und inhaltlich sollte man sich natürlich dafür qualifizieren. Häufig ist es natürlich, dass man selber gespielt hat, dass man selber auch entweder höhere Amateurklasse gespielt hat oder auch Profifußball. Und dann natürlich dann auch noch eine Qualifikation nebenberuflich. Das wird auch immer häufiger. Da kommen wir ja später auch noch drauf. Deswegen glaube ich, muss man natürlich einen kleinen Blumenstrauß an Kompetenzen auch mitbringen und Erfahrungen. Und dann kann man sich natürlich entweder über gute Leistungen hocharbeiten oder man wird gleich ernannt oder beziehungsweise eben auch eingestellt, wenn man länger schon in einem Verein gearbeitet hat und hat auf anderen Gebieten möglicherweise dann am Platz mit einer kleinen weiteren Ausbildung im Verein dann eben auch sich verdient, dann in diese Position gehoben zu werden.
Ich würde mal sagen, Berufskollege von Ihnen, und ich habe ein bisschen recherchiert, auch jemand, mit dem Sie zumindest zusammen trainiert haben zu aktiven Zeiten, Martin Giongiorno, hat uns eine Frage gestellt, und die ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, in Management-Sphären. Hast du meine Kaffeemaschine noch?
Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. Aber Martin ist natürlich auch immer für einen Witz am Rande gut. Wir haben zusammen gespielt, als ich beim SV Werder gespielt habe, 92 bis 95. Und Martin war da ein sehr, sehr guter für unsere Verhältnisse, weil Otto hat ja immer doch ältere Spieler im Kader gehabt, sehr, sehr junger Spieler. Also ich glaube, er ist gerade aus der Jugend rausgekommen, beziehungsweise hat in der zweiten Mannschaft gespielt und hat dann natürlich immer bei uns mittrainiert. Und wir haben uns da, waren da auch befreundet und haben das ein oder andere zusammen gemacht. Und wir sind auch mal zusammen abgestürzt und dann haben wir zusammen in einem Apartment geschlafen. Da haben wir leider ein bisschen zu viel getrunken gehabt. vielleicht kommt es da noch her von der Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, die kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern, aber wir haben eine gute Zeit zusammen verbracht, nach einem schönen Ausflug wahrscheinlich in die Stadt. Und von daher freue ich mich natürlich, dass er sich daran erinnert. Und wir haben auch im Nachgang immer noch Austausch gehabt. Er war ja auch, im Management tätig, mhm, beim SC Paderborn und danach auch, genau, bei MSV Duisburg. Und ja, herzliche Grüße an Martin, wenn er das hört. War sehr schön. Und war noch sehr unbelastete, freie, wilde Zeiten, wenn man 25, 28 ist. Oder wie er, glaube ich, 20, 22, dann hat das noch alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und war nicht so stressig, wie es dann später mal geworden ist.
Also Sie hatten danach noch Kontakt, haben Sie gerade erzählt. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Ich meine, wenn ich mir diese, ja, Gruppe der Manager im Profifußball oder im profinahen Fußball, also Menschen, die davon leben können, diesen Beruf auszuüben, anschaue, dann ist das keine besonders große Gruppe. 36 Profiklubs, erste und zweite Liga, 20 Clubs der dritten Liga und noch ein paar Regionalligisten, die sich das wahrscheinlich leisten. Ist das nicht ein krasser Konkurrenzkampf oder wie darf ich mir das vorstellen in diesem Kreis?
Ja klar, es ist natürlich ein Stück weit Konkurrenzkampf. Die meisten kennt man natürlich aus gemeinsamen Tagen auf dem Platz auch oder später. Natürlich beäugt man sich da auch immer und mit dem einen oder anderen ist man besser unterwegs, mit dem einen oder anderen eben weniger, weil man kaum Kontakt oder kaum Berührungspunkte hatte. Aber natürlich ist es, die Jungs, die wären ja alle auch nicht so weit gekommen, wenn sie nicht eine gewisse Ambition hätten, wenn sie nicht einen gewissen Ehrgeiz haben, weiterzukommen. Und von daher guckt man natürlich und es sind nicht viele Clubs, wie Sie gesagt haben. Deswegen ist es natürlich auch sehr erstrebenswert, bei guten Clubs zu arbeiten. Und von daher ist es auch ein Stück weit ein Konkurrenzkampf. Man trifft sich natürlich immer bei Tagungen, ob das jetzt beim DFB ist oder Klassen höher bei der DFL. Da hat man natürlich auch viele Berührungspunkte. Aber oftmals sind viele Verbindungen natürlich auch noch, weil man sich als Spieler kennt, von einigen Jahren vorher. Und von daher ist es eigentlich immer ganz, ganz nett und ganz schön. Unterschiedlich natürlich. Wie gesagt, bei dem einen ist es schöner und beim anderen ist es nicht, vielleicht nicht so, weil man sich kaum gesehen hat, aber grundsätzlich glaube ich, ist es natürlich auch gut, das Netzwerk auch ein Stück weit zu bespielen und natürlich auch immer im Austausch zu bleiben, weil später in den Jobs braucht man natürlich auch immer, will man einen Spieler vom anderen Club haben, dann ruft man natürlich den Manager oder den Sportdirektor dann eben auch an. Sag mal, wie sieht's aus? Habt ihr da die Intention, den möglicherweise abzugeben, auszuleihen, etc.? Von daher ist es schon gut, wenn man guten Austausch pflegt oder wenn mal ein anderer Sportdirektor in der Stadt ist und sagt, du, ich bin heute hier in dem oder dem Stadion, kannst du mir eine Karte besorgen oder können wir uns schnell auf einen Kaffee treffen, wir wollen was mit dir besprechen. Also ich glaube, der Austausch ist da schon wichtig.
Gibt es eigentlich genug Fachkräfte auf diesem überschaubaren Markt oder herrscht da ein Mangel, wie wir es allenthalben von anderen Branchen lesen?
Ja, also ich glaube natürlich, also dann ist man ja schon in der Bewertung so ein Stückchen Stück drin. Was ist, also Fachkraft heißt natürlich, dass sie in dem Beruf ausgebildet ist, das ist auch unterschiedlich. Das habe ich ja vorhin schon in der ersten Frage angedeutet, dass man auf unterschiedlichen Art und Weise auch zu dem Job kommt. Und ob der eine den dann gut macht oder nicht so gut, auch das ist schwierig zu beurteilen, weil die Ausgangssituation natürlich auch immer von verschiedenen Clubs andere sind und jeder Club hat eine andere Kultur, jeder Sportdirektor ist vor anderen Aufgaben gestellt, vor anderen Situationen und von daher ist es natürlich nicht immer vergleichbar. Aber klar, man weiß natürlich, auch wenn man dann nochmal eine Etage höher ist vielleicht und sucht einen Sportdirektor zum Beispiel als Geschäftsführer oder als CEO, dann ist klar, dass man sich dann den Markt anschaut und versucht natürlich auch seine Kriterien anzulegen und sagen, wie ist der, was macht der, arbeitet er inhaltlich, arbeitet er nicht inhaltlich, ist er mehr, ist er medial gut drauf, kann er uns gut vertreten, ist er... hat er die Fußballmärkte im Griff? Kann er Leute führen? Hat er Ausstrahlwirkung? Wird er angenommen auch vom Umfeld, von der Stadt? Das sind natürlich alles Kriterien, die man, die man dann bestenfalls zusammenträgt und dann auch gegeneinander aufwiegt oder abwägt. Und dann auch natürlich mögliche Positionen oder mögliche Menschen dann ein Stück weit miteinander vergleicht. Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr gute Sportdirektoren, Manager, die in dem Bereich im Fußball arbeiten. Und manchmal hat man dann trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht den einen oder anderen zu wenig gibt, wenn man da gerade jemanden sucht, den man im Moment dann eben nicht findet, weil gerade dieses Kriterium oder diese Person, die das verkörpert, was man sich vorstellt, dann eben nicht verfügbar ist. Das kommt ja auch noch dazu.
Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wie viel Einfluss hat denn so ein Manager eigentlich? Wird man noch tiefer graben in ihrer Vergangenheit, wenn der TSV Cadolzburg, der aktuell Kreisklasse 3 Nürnberg-Fürth spielt, sagt, wir wollen jetzt den Marsch durch die Instanzen antreten und weit nach oben kommen. Genügt es da, einen guten Manager einzustellen, oder?
Ja, das ist natürlich aufgrund der Situation vom Club, ist es natürlich, man muss natürlich das Umfeld betrachten, ist es eine wirtschaftlich starke Region, wie sind die infrastrukturellen Möglichkeiten. Es ist ja schon allgemein auch bekannt, dass in dem Sport, wenn man dann wirklich hochkommen möchte, natürlich dann auch der Faktor Wirtschaftlichkeit oder wirtschaftliche Möglichkeiten dann immer einen höheren Stellenwert einnimmt. Und von daher ist es natürlich bei einigen Clubs dann auch schon eine Grenze gesetzt. Aber natürlich, ich glaube, wichtig ist, wenn man sowas vorhat, dass man eine kleine Gruppe von Menschen hat, zwei, drei, die das zusammen anpacken wollen. Ich glaube auch, dass man natürlich wirtschaftliche Unterstützung braucht. Die ersten Klassen kann man dann vielleicht einigermaßen vernünftig mit dem Budget auch überstehen oder ein bisschen mehr vielleicht, wie die anderen haben. Das hat damit auch natürlich zu tun. Aber ab einer gewissen Spielklasse, ob das dann Landesliga ist oder Regionalliga, glaube ich, ist es dann natürlich auch schon mal ganz schwierig, ohne die nötigen Geldmittel dann auch richtig zu performen, vor allem über einen längeren Zeitraum. Mhm. Das sind ja dann immer auch Konstellationen, die sich so fügen. Das ist oft so, dass dann eben auch, dann läuft es eben, weil die gut harmonieren, weil man einen guten Trainer hat, weil man jemand hat, der administrativ das sehr gut macht. Und deswegen, glaube ich, sind es Konstellationen, die man nutzen kann, um die eine oder andere Klasse natürlich hochzuklettern, aber um ganz nach oben zu kommen oder beziehungsweise in dem Fußball ab der dritten Liga, würde ich sagen, ist es für so einen Club dann auch eigentlich unmöglich.
Okay. Cadolzburg habe ich genannt, weil da haben Sie angefangen mit dem Fußballspielen, soweit ich das rausfinden konnte. Wenn Sie da zurückdenken, was war denn in der Zeit, Sie waren da, glaube ich, zwischen 7 und 12 haben Sie für die gespielt, was war denn da Ihr größter Erfolg?
Ja, ich habe da ja praktisch in der E-Jugend, F-Jugend gab es da noch nicht, F-Jugend noch im Hof oder irgendwo auf der Straße. Haben wir natürlich, es war natürlich unsere ganze Leidenschaft, Fußball zu spielen. Das war natürlich auch geprägt von der Familie auch. Mein Vater hat auch selber Fußball gespielt und war dann auch einige Jahre mein Trainer. Und war dann natürlich wild dann darauf versessen, dann eben auch ein guter Spieler zu werden. Und habe das dann auch die ganzen Jahre über, bis ich dann eben Profi geworden bin, auch versucht, so gut wie möglich zu machen. Ich glaube, ich war nicht wirklich ein Top-Talent, das muss man so sagen. Und selbst in meinem Dorf oder an meinen Marktflecken, Cadolzburg, gab es den einen oder anderen, der gefühlt auch die Kapazität gehabt hätte. Aber es gehören dann eben auch nochmal andere Sachen dazu, wie Durchhaltevermögen oder ja, Resilienz. Einfach auch eine Portion Glück, die Mentalität dazu, sich durchzubeißen. Und dann kommt natürlich auch so eine Position dazu. Ich hätte wahrscheinlich als Mittelfeldspieler oder als Stürmer, der ich früher war, im bezahlten Fußball einfach gar nicht geschafft, weil ich da die technische Qualität nicht hatte. Und ich bin dann halt im Laufe der Zeit immer mehr über meine Mentalität, meine Einstellung zum Beruf, zum Sport gekommen. Und natürlich, dann wächst man auch über sich hinaus. Ich habe das nie erwartet, Berufsfußballer zu werden, in dem Maße, auf dem Niveau.
Aber wann haben Sie es gewusst? Als Sie den ersten Vertrag unterschrieben haben, oder hat es vorher schon so ein bisschen sich angedeutet für Sie, dass der Traum wahr werden könnte, wenn es denn überhaupt ein Traum war?
Ja, ich bin ja dann von Karlsruhe gewechselt nach Altenberg und nach Herzogenaurach, habe da immer versucht, in den höchsten Ligen zu spielen. Das war natürlich auch ein Rat von meinem Vater damals, der gesagt hat, wenn es geht, dann versuch in der höchstmöglichen Liga zu spielen, um die bestmöglichste Förderung zu bekommen, was heutzutage immer noch gilt, meine ich. Und bin dann natürlich da auch gewachsen, habe dann auch sehr gute Trainer gehabt und die mich weitergebracht haben. Und dann habe ich auch in der A-Jugend schon dann in der Landesliga Mitte gespielt, als A-Jugendspieler. Haben wir gegen den Abstieg gespielt mit dem ASV Herzogenaurach. Und dann hat mein Kapitän Hasim hat dann gesagt, nachdem ich das 1:1 geschossen hatte, als Jugendspieler noch, und wir sind nicht abgestiegen, konnten die Klasse halten, dass du bekommst heute das größte Eis in Herzogenaurach. Das sind so schöne Erinnerungen, die man hat und die man immer noch mit sich trägt. Darum ging es eigentlich auch, um eine Anerkennung, um dass man sich auch den Respekt holt, dass man auch stolz drauf ist, was man geleistet hat. Und das waren sehr, sehr schöne Zeiten. Ich habe dann auch irgendwann mal Probetraining gemacht beim Club. Da war ich noch zu jung, da war ich, glaube ich, 18, 19, bei Heinz Höher noch, glaube ich. Das sind auch schon einige Jahre her. Und dann da war ich dann auch schon noch ein bisschen älter, 2 Jahre. Ich war ja kein Auswahlspieler, das muss man auch dazu sagen. Ich habe nur in meinem letzten Jahr in der Bayernliga damals, dritte Liga war das, dann in der bayerischen Auswahl gespielt. Unter anderem mit Werner Lorand zusammen. dann hatte ich die Möglichkeit, zum HSV ein Probetraining zu machen. Und dann habe ich die relativ schnell überzeugt, auch durch meine Fähigkeit, eben auch Einsatz zu zeigen, auch kein, wie will ich sagen, kompromisslos zu sein in der Art, gegen den Ball, wie man heute sagen würde, und gegen den Gegenspieler. hatte da eben die Möglichkeit bekommen, war natürlich dann auch ein absoluter Volltreffer, dass man dann in 2 Tagen zeigen konnte, dass man auserwählt ist, da auch in der Bundesliga spielen zu können oder zumindest die Möglichkeit zu bekommen, in der Bundesliga zu spielen. Mhm.
Gut, das ist dann eine Weiche gewesen, dann ging es in die Profikarriere. Ab wann wussten Sie innerhalb der Profikarriere, dass Sie im Fußball bleiben wollen? Oder gab es da überhaupt so einen Zeitpunkt, oder ist das danach dann, sagen wir mal, auch auf Umwegen gegangen? Oder gab es einen Plan, danach in das Management im Fußball zu wechseln?
Ja, ich habe ja vor meiner Profikarriere auch schon ein paar Semester studiert. Mhm. BBL in Nürnberg, habe das dann aber aufgehört oder aufgeben müssen und wollte eigentlich immer im Fußball arbeiten. Das war, das kann man natürlich dann auch mit 22, so alt war ich damals, dann auch noch nicht überblicken, wo das dann rausgeht. Aber natürlich mit der Zeit, ich war ja auch dann auch beim HSV relativ schnell, nach 2, 3 Jahren, glaube ich, auch Kapitän der Mannschaft. Mhm. Nachdem die Älteren dann so Stück für Stück aufgehört hatten, Dietmar Jakobs hatte sich dann verletzt, er war der Kapitän vorher, Thomas von Hesen. Habe ich dann nach und nach immer gespürt, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, auch mit Menschen zu führen oder mit Menschen zu arbeiten, Vertrauen zu gewinnen, die auch mitzunehmen, ein Team zu bilden. Und das habe ich weiterhin getan in meiner Fußballerlaufbahn, dass ich immer versucht habe, mich in den Teams der Mannschaft zu stellen. Und ja, dann am Schluss war ich ja dann in Italien bei AC Reggiana in der Serie A, habe ich dann verletzt und musste dann von heute auf morgen aufhören. Und das war dann natürlich für mich nicht so leicht. Ich hätte gern noch ein bisschen weitergespielt. Mhm. 32 ist man dann als Innenverteidiger, bekommt man dann ja eigentlich erst die richtige Reife, oder mit 33. Und damals zumindest. Und bin dann eben zurückgegangen, habe mein Studium fertig gemacht, hatte die glückliche Fügung, auch dann bei KPMG arbeiten zu dürfen, eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mhm. Habe ich dann auch mit den wirtschaftlichen Faktoren und administrativen Faktoren, formalen Faktoren beschäftigt, natürlich im Fußball auch, habe zu der Zeit den HSV geprüft, St. Pauli, das kann man jetzt, glaube ich, auch sagen, das ist ja über eine Verjährungsfrist hinaus, Adidas, also im sportnahen Bereich habe ich dann auch geprüft, war ganz neu für mich und ich habe mich da auch drauf eingelassen und war auch nicht so leicht mit 34, 35 dann eigentlich fast eine Lehrlingsposition zu haben, also nach dem Uni. Und ich habe das eben parallel zur Uni gemacht, habe dann meinen Abschluss gemacht, habe dann noch ein Jahr an einer Doktorarbeit geschrieben, strategisches Management im Profifußball mit der Balance Scorecard. Das war damals die Zeit, wo die Balance Scorecard relativ aktuell war. Und habe da auch 100 Seiten geschrieben, aber nicht fertig gebracht, aus dem Grund, dass ich dann zum HSV gehen konnte als Vizepräsident und Sportdirektor. Und das war also, ich sage das immer auch jüngeren Spielern oder Spielern, die mich dann auch mal fragen auf ihren Weg, was kann ich denn machen, wie sieht es denn aus, wie hast du das gemacht? Sage ich immer, bilde dich, versuch das parallel zu machen, versuch das strategisch anzugehen, nicht gleich beim ersten Angebot dann auch zupacken. Wenn du dir das leisten kannst, natürlich inhaltlich und wirtschaftlich, versuch was anzustreben, was du wirklich haben möchtest, was du wirklich machen möchtest, wo du denkst, dass du am besten drin bist. Und dann geh lieber die eine oder andere Meile mehr. Mhm. Und hast du am Schluss dann möglicherweise die Situation geschaffen für dich, dass du dann das machen kannst, was du wirklich machen willst. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dann eben dadurch eine gewisse Unabhängigkeit zu bekommen und natürlich auch einfach das zu lieben, was man tut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in jedem Beruf. Und das ist nicht bei allen Berufen so oder bei allen Menschen so. Und das matcht nicht immer. Aber ich habe während meiner ganzen Laufbahn in noch so schweren Zeiten, und die hat man natürlich im Fußball, nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Stunde zu viel gearbeitet habe, oder ich habe das eigentlich, habe das auch immer gesagt, gehe immer mit großer Liebe an meinem Arbeitsplatz, weil es einfach Spaß macht im Sport und im Fußball speziell und im Leistungsfußball natürlich auch zu arbeiten.
Okay, das ist klar, das ist so ein allgemeines Gefühl, dass man hat. Sie haben vorhin gesagt, mit 22 haben Sie noch nicht so richtig überblickt, was dann da eines Tages auf Sie zukommt. Aber jetzt können Sie ja zurückblicken auf eine ganze Menge Managementstationen. Was ist denn wirklich das Beste an dem Job? Also sowohl vom Gefühl her als auch ganz konkret.
Das Beste an dem Job ist, dass man das tun kann, was man ja liebt. Ich habe das vorhin schon gesagt, man hat mit Menschen zu tun, man hat mit Situationen zu tun, man hat mit Konstellationen zu tun, man kann etwas prägen, man kann etwas entwickeln, man hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, man kann Verantwortung übernehmen, man kann Menschen bewegen, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Man hat eine große Nähe zu einer hohen Emotionalität im Sport. Wir haben die Möglichkeit in unserem Beruf Menschen zu führen, Menschen weiterzubringen. ja inhaltlich immer wieder neue Sachen auch anzuwenden, nicht stehen zu bleiben, zu versuchen zu reflektieren, was mache ich falsch. Man kriegt immer sofort eine Rückmeldung, die man dann mehr oder weniger positiv oder negativ aufnimmt oder aufnehmen muss. Es ist wichtig, dass man kurz-, mittel- und langfristig das im Auge behält. Man hat natürlich will man das Spiel am Samstag gewinnen, möchte aber auch den Spieler zur neuen Saison verpflichten, den Spieler X oder Y. Und man ist sich aber auch bewusst, dass man einen gewissen Budgetrahmen hat, nicht in 2 Jahren dann eben auch zu sagen, jetzt müssen wir 2 Klassen runter, weil es nicht mehr weitergeht. Und das sind Sachen, die man selber proaktiv dann auch gestalten kann. Natürlich, jedes Umfeld ist anders. Und am Standort A kann man anders gestalten als am Standort B. Und die Kultur in C ist anders als die Kultur in D. Und auch das finde ich und hab ich auch immer geschätzt. Dass man auch dann verschiedene Standorte auch sieht oder verschiedene Clubs dann in dem Fall, weil natürlich die Kultur, ich habe ja in Deutschland gearbeitet und in Russland auch gearbeitet, aber auch für Red Bull in Ghana oder in Amerika oder in Brasilien. Und deswegen auch da kriegt man natürlich Einflüsse und macht Erfahrungen, die einen dann eben auch als Mensch prägen und weiterbringen. Also das ist schon sehr schön.
Die meisten, die zuhören, wahrscheinlich kennen das Arbeiten in Deutschland und sonst gar nicht so viel. Wenn Sie so einen breiten Erfahrungshorizont haben und dann von diesem Horizont aus auf Deutschland schauen, was zeichnet denn eine Arbeit in einem deutschen Profifußballclub ganz besonders aus? Gibt es da irgendwas, was man so nur bei uns kennt?
Ja, man muss schon sagen, dass wir in Deutschland ist schon trotzdem eine große Offenheit da. Ich gehe jetzt von dem Profil aus oder von den Einflüssen, die man hat oder die man geben kann. Ich glaube, dass es mittlerweile auch so ist, dass es hierarchisch natürlich auch eher abgeflacht ist mittlerweile, dass man die Offenheit hat, junge Menschen mit einzubeziehen, dass man überhaupt Menschen zu entwickeln, das ist glaube ich in Deutschland gut, es ist berechenbarer, es ist die Entscheidungswege sind berechenbarer. Die Integration von Menschen in einen Entscheidungsprozess ist leichter. Die Spanne bzw. die Entscheidungsmöglichkeiten auf einer gewissen Position sind definiert. Und das ist natürlich in Russland ein Stück weit anders. Da habe ich natürlich auch versucht, die Menschen mitzunehmen und gefragt, was hältst du davon? Und dann ist es natürlich so, dass das eigentlich nie jemand vorher gefragt hat, wenn er hierarchisch unter mir oder unter demjenigen Sportdirektor war. Also da wurde halt das halt getan, was der Sportdirektor gesagt hat. Und ich fand das aber richtig, wie will man sagen, natürlich total überraschend, weil ich mich muss natürlich die Kultur auch erst lesen oder erfüllen. War schon sehr spannend, wie die Menschen dann damit umgegangen sind. Und da sie das gar nicht gewohnt waren, war das am Anfang schwierig für sie. Aber die haben das natürlich trotzdem dann auch zu schätzen gewusst. Und da fand ich, auch aus dem Hinblick hat auch mir die Zeit bei Zenit St. Petersburg wirklich auch weitergeholfen. Und natürlich dann auch Menschen kennenzulernen, wie Luciano Spalletti in dem Fall, andere Trainer aus anderen Ländern, andere Ansätze und natürlich auch dennoch dann auch die Kommunikation mit den Menschen, mit den Entscheidern vor Ort, die nicht immer leicht war. Dann hast du natürlich in der Rolle, wenn du dann nicht direkt in der Entscheidungsebene bist oder beziehungsweise kannst du auch gar nicht sein, dann gestalten sich natürlich Transfers dann auch schwieriger. Wie viel kann man ausgeben? Man weiß nie ganz genau, was so passiert und wie das so ausgelegt wird. Und von daher ist in Deutschland ist es sehr viel klarer gehalten. Natürlich möglicherweise oder vor allem natürlich auch wegen der Sprache, dass man die natürlich dann auch spricht. Aber grundsätzlich von der Mentalität der Menschen ist es und von der Struktur, von den Inhalten ist es einfacher natürlich zu arbeiten. Aber was würde ein russischer Sportdirektor sagen, der in Deutschland arbeitet? Von daher ist es auch nur subjektiv.
Ja, klar. Aber aus den verschiedenen subjektiven Sachen könnte man sich dann ein Bild formen. Vielleicht bekomme ich auch nochmal einen russischen Sportdirektor fürs Mikrofon, dann werde ich den das fragen. Und ich werde ihn auch nach den Schattenseiten fragen. Was bis jetzt klang das alles nach einem ziemlich paradiesischen Arbeitsleben oder Leben generell. Was sind denn die Schattenseiten?
Ja, also die Schattenseiten sind natürlich auch da. Gerade wenn man beim großen Club arbeitet, ist es natürlich wunderschön. In guten Zeiten, in erfolgreichen Zeiten, wird man natürlich, ich würde es mal sagen, in Anführungszeichen zumindest setzen, bewundert. Man wird natürlich hofiert, man wird hochgehalten. Man hat viele Vorteile dadurch, aber es gibt natürlich auch die Zeiten, wo es dann nicht so läuft, wo dann der Druck sich fokussiert auf einen wo es dann eben auch schwierig ist, dem zu widerstehen, beziehungsweise den Druck auszuhalten, wenn man dann mal Relegation gespielt hat mit dem HSV und nach 90 Minuten abgestiegen ist und man dann praktisch das Interview, das man weiß, das mit Sicherheit kommt nach dem Spiel, schon mal vor Augen hat, was man sagen will, was man sagen kann, was man sagen muss, was die Situation praktisch ausmacht, was die Tragweite dieser Situation ist, dann weiß man, dass da relativ viel Druck auf den Schultern liegt. Das konnten wir ja noch abwenden, was auch sehr gut war und wichtig war. Aber das sind schon Situationen, die einen natürlich nicht kalt lassen, die einen natürlich auch in die Mangel nehmen, die einen bewegen. Aber ich glaube, das kann man immer noch gut, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass man das immer noch gut verarbeiten kann, wenn es einem wirklich persönlich betrifft. Dann kann man damit umgehen, vor allem wenn man schon auch vorher irgendwie 20 Jahre im Fußball gearbeitet hat, dann kann man ja auch die Mechanismen lesen und weiß, was passiert. Aber natürlich für dein persönliches, privates Umfeld ist es natürlich eine Katastrophe, weil natürlich lese ich dann nicht die Social Media Einträge oder wenn du dann irgendwie gegen Abstieg spielst und noch nie abgestiegen bist oder sowas, dann weiß ich natürlich, was da drin steht, kann das antizipieren, aber andere, ob das Verwandte sind, ob das die Familie ist, die kriegen natürlich alles mit und das ist schon sehr schwierig dann auch in solchen Phasen. Deswegen hat mir mal jemand gesagt, arbeite nicht in der Stadt im Fußball, wo du lebst.
Okay.
Und das ist manchmal auch wirklich schwierig. Obwohl ich habe jetzt da nie Probleme gehabt. Ich muss das sagen, ich habe ich wurde da nie angemacht oder auf der Straße angesprochen. Das ist dann immer noch mal anders, ob es im Netz ist oder ob es dann persönlich ist. Aber ich glaube, für unsere Umgebung und unsere Familien und Freunde war das dann immer schon so ein sehr, sehr schwer, weil die natürlich dann auch immer noch ein bisschen mehr Informationen haben und dann ist die Presse ja auch nicht immer, liegt ja auch nicht immer richtig und wird ja dann auch tendenziell oder tendenziös bewertet, berichtet, wie auch immer. Dann fühlt man sich natürlich auch nicht objektiv dargestellt. Aber grundsätzlich überwiegt natürlich die Freude und haben zumindest bei mir auch überwogen die Freude, die Erfolge und die schönen Zeiten, die bleiben natürlich dann auch in Erinnerung und das ist schon sehr, sehr schön.
Jetzt könnte ich die These aufstellen, nach dem, was Sie von den Schattenseiten erzählt haben. Jetzt weiß ich, warum es nach 2016, nach der zweiten HSV-Zeit, eine Zeit lang ein bisschen weniger Fußballschlagzeilen mit Dietmar Beiersdorfer gab. Was ich aber noch nicht dann so genau weiß, ist, 2021 sind Sie als Geschäftsführer beim FC Ingolstadt quasi wieder eingestiegen ins Fußballbusiness. Warum denn das?
Ja, nachdem ich dann erstmal ein bisschen raus war, muss ich sagen, hat mir das auch gut getan, dass du hast ja dann in der Zeit eigentlich keinen Tag, wo du einmal durchatmen kannst, wo du auch mal das weglegen kannst, wo du es aus deinem Kopf hast. Du hast ja die immer wieder die Themen, die dich verfolgen. Das ist im Fußball so, das ist eben bei uns gibt es dann eben auch keinen Samstag und keinen Sonntag. Und natürlich kann man dann auch mal in der Länderspielpause mal ein paar Tage weg, aber grundsätzlich habe ich zumindest meinen Job immer so interpretiert, dass man, wahrscheinlich ist es auch noch die ältere Generation, dass man einfach das auch vorleben soll und vorleben muss. Mhm. Das wird heutzutage ja an der einen oder anderen Stelle anders bewertet, aber der Überzeugung bin ich. Und ja, deswegen ist das... jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Nee, warum sind Sie wieder, also die Pause konnte ich mir
jetzt erklären. Jetzt habe ich es wieder.
Ja, ich habe das Ende der Pause.
Ich habe es genossen, meine Tochter in die Schule zu bringen und abzuholen, eine ganze lange Zeit lang, also ja. Viele Jahre lang. Ich habe natürlich auch nebenbei noch was anderes gemacht, aber ich muss wirklich sagen, am Anfang war ich auch froh, erstmal raus zu sein und mich ein bisschen zu erholen. Das war schon super anstrengend. Aber natürlich vergeht die Zeit. Man beschäftigt sich mit vielen Dingen. Habe auch mich mit Themen beschäftigt im Sport und mit Startups ein bisschen gearbeitet, unterstützt, versucht zu unterstützen. Und habe immer wieder auch Anfragen gehabt und auch die eine oder andere Frage, die ich machen hätte können, auch selbst entscheiden machen können, die eine oder andere, die man vielleicht machen wollte und hat dann am Schluss nicht geklappt. Mhm. Dann habe ich mich dann dafür entschieden, das eben nicht zu machen. Ich hatte auch schon zwei, drei Jahre vorher das Angebot vom FC Ingolstadt, hier im Sport zu arbeiten und habe es dann damals abgelehnt. Das war dann, habe ich wahrscheinlich ein bisschen kalte Füße bekommen von der ersten Liga in die dritte, die sich dann, das war dann in dem Jahr, in dem der FCI abgestiegen ist, in die dritte Liga. Und habe jetzt einfach nochmal dann die Möglichkeit gehabt, praktisch hier anzufangen in leitender oder in führender Position. Und ich genieße das. Das ist ein sehr, sehr schönes Arbeitsumfeld. Wir haben sehr viel vor. Natürlich ist es auch nicht leicht. Es ist ein ganz junger Club, der natürlich zwei Jahre wahrscheinlich überperformt hat, indem er Bundesliga gespielt hat. Aber es ist sehr, sehr schön hier zu arbeiten. Es ist ja nicht ganz so weit von mir zu Hause weg auch. Kann dann ab und zu auch noch meinen Vater besuchen in Karlsburg. Und hier das Umfeld ist gut. Wir haben infrastrukturelle Voraussetzungen, die wirklich richtig gut sind. Wir haben gute Partner an unserer Seite und versuchen natürlich jetzt auch wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Das sollte eigentlich oder ist unser Ziel. Unsere Vision ist, unter den besten 30 Mannschaften in Deutschland zu sein. Das heißt, dann eben auch am besten eine feste Teilnahme in der zweiten Liga zu erreichen. Der Standort ist ja nicht so eine große Stadt, Ingolstadt, und ist natürlich geprägt auch durchs Automotive-Umfeld von Audi, ja unser ein Gesellschafter, die Gesellschafterin ist, die Audi AG. Und ja, es ist gut zu arbeiten, wir haben hier gute Bedingungen, es macht Spaß. Ich kann hier meine Erfahrung, mein Wissen und ja, meine Persönlichkeit an die Menschen weitergeben, die das gern empfangen möchten. Vielleicht auch an die, die es nicht empfangen möchten. aber ich habe hier sehr viel Spaß. Mir macht es nach wie vor Laune. Und wir haben vieles vor. Wir haben ein gutes Team, gute Menschen, die hier arbeiten und auch inhaltlich gute. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da auch in Kürze auch erfolgreicher wieder sein werden auf dem Spielfeld.
Ja, es ist ein doppelt kompetitives Umfeld, würde ich sagen, weil der örtliche Eishockeyverein ist ja auch nicht ganz schlecht. Also das heißt, man ist ja auch ein bisschen in der Konkurrenz um die Zuneigung der Partner.
Nee, die haben das toll gemacht. Letzten Jahr sind sie ja Vizemeister geworden, das muss man auch mal anerkennen. Da haben wir auch einen guten Austausch mit dem Verantwortlichen vom ERCE. Und jetzt sind sie, glaube ich, nicht so gut in die Saison gekommen. Aber das sind ja auch immer die Wellen, die man als Club und natürlich auch möglicherweise als auch Unternehmen oder auch Personen sind ja nicht davor gefeit, gewissen Schwankungen zu unterliegen. Und das sind dann eben in diesen Zeiten, wenn es nicht so läuft, muss man eben gucken, dass man das wieder auf Spur bringt. Und in den Zeiten, in denen es läuft, soll man es genießen, aber man weiß auch, dass es wieder schlechter kommt. Von daher muss man da die richtige Mischung finden, das Thema immer weiter zu entwickeln und natürlich auch mit der Zeit zu gehen und da auch nicht hinter der Zeit zurückzubleiben.
Einer der Partner, die der FC Ingolstadt hat, ist ja auch das IFI, das Internationale Fußballinstitut. Also wir kooperieren mit dem FC Ingolstadt. Aus Ihrer Sicht, wie geht das vonstatten und warum haben Sie diese Kooperation oder unterstützen Sie diese Kooperation oder leben Sie diese Kooperation mit?
Ja, also unsere Zusammenarbeit ist im Wesentlichen geprägt durch, wir fokussieren uns auf drei Schwerpunkte. Das ist zum einen die Qualifizierung, zum anderen Rekrutierung und die Lehre. Und wir möchten einfach einen guten Zugang zu passenden Aus- und Weiterbildungsangeboten erhalten. Möglicherweise auch auf den FCI zugeschnittene Aktivitäten durchführen und einfach unseren Mitarbeitern einen engeren Draht zum IFI verschaffen. Das IFI hat ja einen sehr, sehr guten Ruf und hat sich, glaube ich, auch wirklich in den letzten Jahren sehr etabliert. Und wir sind auch davon überzeugt, dass das Netzwerk des IFI uns gut dabei helfen kann, für unterschiedliche Positionen im sportlichen Bereich auch jeweils passende Kandidaten zu identifizieren und dann möglicherweise auch zu uns locken zu können. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wir haben ja auch sehr qualifizierte Menschen, Mitarbeiter hier vor Ort, dass sich einfach FCI-Mitarbeitende als Dozenten beim IFI einbringen können. Und wichtig ist natürlich neben der Theorie auch das Praxiswissen einzubringen, das mit den Studierenden zu teilen und dadurch natürlich auch wieder für die eigene Fortentwicklung wertvolle eigene Erfahrungen zu sammeln. Also es ist auch da nochmal der Blumenstrauß, den ich vorhin schon Ihnen entgegengebracht habe, in dem Fall mit dem IFI und dem FCI.
Den nehme ich gerne an. Das freut uns natürlich sehr, sowas zu hören. Was ich ja ganz spannend finde, da fiel jetzt öfter der Begriff Recruiting. Ich glaube, dass der ein oder andere, der zuhört, auch das Ziel hat, den Traum hat, im Fußballbereich zu arbeiten. Nach welchen Kriterien stellen Sie denn Mitarbeiter ein beim FC Ingolstadt? Was ist denn da wichtig?
Ja, wichtig ist uns natürlich eine gewisse Passform, dass das zu uns passt. Wir haben natürlich, wenn man es jetzt formal erstmal aufrollt oder ausrollt, haben wir natürlich Stellenprofile oder Anforderungsprofile, die uns eben auch Orientierung geben, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir es definieren, wie ist die Rolle ausgeprägt Und die versuchen wir natürlich immer en jour zu halten, also regelmäßig zu aktualisieren. Und natürlich neben der fachlichen und methodischen Kompetenz, die vorhanden sein sollte, ist es natürlich immer wichtiger geworden, auch eine gewisse Führungskompetenz und eine Persönlichkeit zu haben, als Frau oder als Mann, jetzt die im Fußball arbeiten möchten, einfach das einzubringen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, die Passung zum Club zum Club und natürlich mit der konkreten Tätigkeit, das ist ja auch selbstredend, das ist wichtig. Und natürlich ist uns auch auf gewissen Positionen auch eine gewisse Branchenerfahrung wichtig oder kann ein ausschlaggebendes Kriterium sein, aber muss auch nicht, ist auch keine Pflicht. Also wir beim FCI legen natürlich auch sehr viel Wert auf Ausbildung und Weiterbildung. Wir haben ganz viele junge Trainer auch, wir haben ganz viele junge Spezialisten. Uns ist ja der Nachwuchsfußball unglaublich wichtig. Wir haben eine sehr, sehr hohe Durchlässigkeit im Endeffekt zustande gebracht, aufgrund natürlich dem Zusammenwirken vom Nachwuchs und professionellen Bereich, dass wir uns da auch abstimmen. Das ist klar, wenn man 30 gestandene Profis hat, dann wird es schwierig sein für einen 18-, 19-, 20-Jährigen überhaupt in den Kader zu kommen, geschweige denn dann eben auch zu spielen. Das versuchen wir vorzuhalten und auch richtig auszulegen, indem wir auch immer wieder jetzt vorgestern, glaube ich, haben 8 Nachwuchsspieler bei uns bei der ersten Mannschaft mit trainiert, also Nachwuchsspieler, die eigentlich gar nicht dabei sind. Die anderen 5, die sind ja sowieso schon regelmäßig dabei, oder 6 oder 7, die bei uns aus der eigenen Jugend kommen. Und das wollen wir natürlich auch ein Stück weit am Platz oder als Spezialisten leben, indem wir junge Mitarbeiter gewinnen, die einfach gierig sind, was dazu zu lernen, die sich in die Rolle stürzen, die sich in die Aufgabe stürzen und die Bock haben, hier jeden Tag zum Audi Sportpark zu kommen und mit uns unsere Jugendlichen zu formen oder unsere Profis zu formen. Und das ist uns wichtig, da ist uns die Passform eben auch sehr, sehr wichtig, die Mentalität, die Arbeitsethik, und das sind Themen, die es dann eben ausmachen, ob wir uns dann eben für jemanden entscheiden oder auch nicht.
Okay. Wenn Sie sich das Angebot des IFIs mal anschauen, gibt es ein Zertifikat oder einen Studiengang, den Sie nochmal belegen wollen würden, wenn Sie denn Zeit hätten?
Ja, ich habe mich wirklich sogar mit dem Intensivseminar auseinandergesetzt. Es war Data Analytics im Fußball.
Aha, okay.
Da habe ich sogar mal nachgefragt, auch ob es da noch Plätze gibt. Aber am Schluss hat es dann zeitlich nicht hingehauen. Aber das hätte mich nochmal interessiert, auch von der Seite. Wir setzen uns natürlich auch mit Daten auseinander, auch im Scouting. Aber natürlich auch im Athletiktraining, indem wir viele Daten sammeln und natürlich da auch Auswertungen fahren durch unseren Athletiktrainer und dann versuchen eben auch daraus zu lernen. Aber natürlich bekommt man das dann in der Position, in der ich bin, auch immer mit, und man interessiert sich dafür. Wir haben ja viele Gespräche auch mit Datenanbietern oder mit Plattformen, die im Sport, im Fußball eben auch tätig sind. So ein Seminar hätte mich nochmal interessiert, aber ich glaube, ich mache das auch nochmal, aber dieses Mal hat es auf alle Fälle leider nicht, hat's nicht geklappt. Aber ich glaube, dass natürlich sehr, sehr viele auf den Fußball zugeschnittene Studiengänge und Zertifikatskurse so für den Management-Nachwuchs oder den Spezialisten-Nachwuchs sehr, sehr attraktiv sind. Und was ist wichtig? Wichtig für die Jungs, Mädels ist es natürlich dann auch Erfahrung zu bekommen, dann eben auch eine gewisse Wissensbasis sich zu erarbeiten, um dann eben auch immer den nächsten Schritt zu machen. Und das hatte ich ja vorher schon auch in meinem Weg aufgezeigt, dass ich vielleicht nicht alles richtig gemacht habe, aber ich glaube zumindest richtig gemacht habe, dass ich immer daran gearbeitet hatte, auf dem Ziel hin, und da eben auch durchaus die ein oder andere Entbehrung in Kauf genommen habe. Ich glaube, das ist ein, wie gesagt, ein wichtiger Tipp, den ich auch immer unseren jungen Nachwuchs oder Management, ob Management-Nachwuchs oder auch Menschen, die mich dann fragen, mit auf den Weg gehen. Das betrifft ja nicht nur den Fußball. Ich glaube, man muss, um richtig gut zu sein, muss man eine Passion dafür haben, muss man eine Passion dafür entwickeln. Und wenn man dann auf dem halben Weg stehen bleibt und ist vielleicht gar nicht zufrieden mit dem, was man macht, dann und man soll das ganze Leben machen, dann ist es dem auch ein bisschen schwieriger. Aber das ist leider auch nicht jedem vergönnt, das muss man auch sagen. Ja, und das ist auch nicht böse oder nicht, nicht so gemeint, dass das in jedem Fall der Fall sein kann. Und dass es auch von jedem angestrebt ist, aber die Optimalform, zumindest wie ich das sehe, wäre das schon, ja.
Ich habe jetzt während unseres Gesprächs immer so einen schönen Blick hinten auf die Tafel gehabt, die hinter Ihnen hängt. Und die passt ganz gut, wenn das Ihre ist, zu einer Frage, die einer unserer Hörer stellt, Leon Volkmann. Der würde nämlich gerne wissen, wie sieht so ein ganz normaler Arbeitstag im Büro von Dietmar Beiersdorf aus? Ist der nach dem, was ich da hinten sehe, strukturiert? To do, verify, doing, done?
Ja, ich muss sagen, das sind natürlich ein paar Themen, die wir gerade auf dem Zettel haben. Mhm. Die habe ich da versucht abzubilden. Also es ist nicht immer tagesgenau abgebildet, das muss ich zugeben. Aber ich glaube, wir sind schon so unterwegs, dass wir versuchen, eben Themenkomplexe zu erfassen und dann eben auch Wege, wie wir da hinkommen, versuchen zu erarbeiten. Wir haben einen Strategieprozess hier gemacht und sind noch dabei beim FC Ingolstadt, mhm. sowohl im Sportbereich wie auch im Businessbereich. Wir sind gerade dabei, auch unser Manual zu schreiben, wo wir praktisch alle Themen, die Relevanz für den Fußball haben, aus unserer Sicht eingeteilt in einigen Spielfeldern, dann eben auch zu Papier bringen, auch möglicherweise mal für ein Onboarding, für einen neuen Mitarbeiter oder ich finde es immer mal wichtig, dass man was hinterlässt, dass man eine Spur hinterlässt oder dass man einfach sagt, okay, wir haben hier was gemacht und das ist noch da, das gelangt oder erreicht eine gewisse Kultur oder man hat eine Kultur geprägt ein Stück weit. Das ist so das Ziel, ob man das dann am Schluss hinkriegt, das ist immer noch eine andere Frage. Das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen, aber ich finde, das sollte immer das Maß aller Dinge sein, dass man nicht nur den Samstag sieht, sondern auch wie gesagt, mittel- und langfristig versucht, den Club zu prägen und aufzubauen. Und aber ich bin kein, ehrlich gesagt, meine Mails zu bearbeiten zum Beispiel, das schaffe ich meistens zu Hause dann.
Okay.
Ich bin nicht wirklich ein Schreibtischtäter in dem Fall, sondern ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin, gehe natürlich, wir haben im ersten Stock haben wir, also im Erdgeschoss bei uns im Funktionsgebäude sind die Profis und die Nachwuchs, die Kabinen, nur durch einen Gang getrennt. Im ersten Stock haben wir unser Gym und unsere Sauna und Duschräume etc. Und auf der anderen Seite sind die Profis mit dem Nachwuchs, die Büros. Und da bin ich natürlich auch sehr viel unterwegs. Ich gehe oft zu den Menschen. Mhm. Bin jemand, der gerne mit den Menschen auch spricht, sie auch mal direkt drauf anspricht, aber auch einfach auch versucht, oder nicht, ich versuche es nicht, sondern ich bin interessiert daran, was die Menschen tun, was wir zusammen tun können, ob wir was besser machen können. Und deswegen habe ich natürlich Termine, die ich dann auch in meinem Büro habe, aber die relative Verweildauer am Schreibtisch dürfte unter 20 Minuten sein am Tag, würde ich mal so sagen. Ich gehe natürlich auch schon mal raus, gerne mal zum Training, schaue beim Training zu, gehe zum Trainer runter, spreche mit Ivo Grilic die Themen durch jeden Tag. Wir trinken dann auch mal einen Kaffee zusammen, sind zusammen beim Training. Mhm. Haben aber auch Termine außerhalb, bin natürlich dann auch in Sponsorengespräche eingebunden als Geschäftsführer, diverse andere Geschichten, natürlich viele Unterschriften, Jahresabschluss etc. Projekte, die wir machen, die wir zusammen, CSR-Projekte oder eben auch, auch diverse andere Themen, die wir bearbeiten. Das kommt ja vieles nicht nur auf den Tisch, sondern entsteht ja auch im Gespräch mit den Mitarbeitern, mit den Menschen vor Ort. Und wir haben eine Frauenmannschaft hier im FCI, wir haben eine Blindenfußballmannschaft, die in der Bundesliga spielt. Wir haben die 11 Freunde, eine Kooperation mit der Lebenshilfe. Also wir haben wirklich auch viele tolle, wunderbare Sozialprojekte. Wir müssen uns natürlich um unsere Infrastruktur kümmern. Also es gibt jede Menge zu tun, nebenbei dann eben auch noch immer auch Ansprechpartner mit Trainer und mit über die Personalsituation. Ich bin natürlich am Samstag oder bei den Spieltagen dabei, ob das zu Hause ist oder auswärts. Also ich kann mich nicht beschweren, dass ich nicht genug zu tun habe, aber wie gesagt, es macht sehr, sehr viel Spaß, weil ich in einem Umfeld arbeiten darf, das mir auch Impulse gibt. Und ich muss auch sagen, das war ein Grund, auch wieder nochmal einzusteigen, weil man hat natürlich viel mehr menschlichen Kontakt, man hat viel mehr Berührungspunkte mit Menschen, und ich glaube, das ist schon was wert.
Ich habe mir eine Sache jetzt notiert bei dem, was Sie gesagt haben, prägend sein, weil mich persönlich noch was interessiert. Sie durften Ernst Happel noch als Trainer erleben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der war ja durchaus, zumindest für alle, die sein Wirken so mitgekriegt haben, eine sehr prägende Persönlichkeit. Was ist Ihnen da am meisten oder am eindringlichsten in Erinnerung geblieben aus der Zeit mit Ernst Happel?
Ja, Ernst Happel war ist wirklich eine Ikone eigentlich, wenn ich das ein Wort mal so benutzen darf, als Trainer. Er hat ein unglaubliches Charisma gehabt, eine unglaubliche Ausstrahlung. Man konnte sich auf ihn verlassen dahingehend, dass er keinerlei Zweifel in der Zeit, in der ich da war, keinerlei Zweifel daran gelassen hatte, dass er das richtig macht, dass er das gut macht, dass er die Mannschaft richtig einstellt, dass er richtig trainiert. Ich hatte einmal, ging es um eine Vertragsverlängerung bei mir, und ich wusste nicht genau, also im ersten Jahr, er war ja nur im ersten Jahr da, in 86, 87, und wir haben zufällig im gleichen Haus gewohnt. Es war so ein Apartmenthaus, und er war im Erdgeschoss, ich war im vierten Stock, und dann bin ich immer noch, habe ich geklingelt bei ihm, weil ich hatte ihm ein Angebot vorliegen vom HSV, und war da aber jetzt noch nicht so glücklich damit. Das haben mir die Eltern im Spiel auch gesagt, dass ich da nicht glücklich sein soll. Und dann war natürlich für mich die Frage, ob der Trainer mich weiterhin berücksichtigt, wenn ich jetzt einfach mal erstmal Nein sage oder sowas. Und man tastet sich da ja ab, man hat ja keine Erfahrung. Ich habe das alleine gemacht, hatte keinen Berater. Dann habe ich geklingelt, und dann sagt der Kim Heini, für die, die es nicht verstehen, komm herein. Dann hat er sie wieder auf sein Sofa gelegt und hat weiter Fernsehen geguckt. Und was ist? Zauberer, sagt er dann. Dann habe ich gesagt, Trainer, darf ich Sie was fragen? Stellen Sie mich weiter auf, wenn ich meine Leistung bringe. Und weil ich weiß ja nicht, wie der Verein sich verhält, wenn ich jetzt nicht verlängere und sowas. Und war ja sehr, ja, ich habe mich da einfach getraut und habe ihn das gefragt. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn du deine Leistung bringst, wenn du so spielst, wie du gespielt hast, dann wirst du auch weiterspielen. Das ist, ich würde auch keine Rücksicht drauf nehmen, ob du jetzt dann einen Vertrag hast nächstes Jahr oder nicht. Und das hat mir so eine unglaubliche Sicherheit auch gegeben. Dann, er war immer in der Lage, dann mit ein, zwei Sätzen dann eben auch das voll auf den Punkt zu bringen. Und hat er noch gesagt, und eins musst du dir merken, mach immer das, tu immer das, was du für richtig hältst. Und das habe ich auch in meinem Leben immer gemacht und bin gut damit gefahren. Und ich war dann ungefähr 10 Zentimeter größer hinterher, als ich raus bin und aufgepumpt. Er hat das einfach, er hat er hat mich da als jungen Menschen, ich war dann 22 oder so, das ist ja immer noch jung, denke ich, hat er da so eine Haltung vermitteln können, die ich dann mir auch immer wieder vor Augen halten konnte das hat mich auch ein Stück weit geprägt, auch so eine Haltung zu sagen, okay, wenn du dann nicht mit einverstanden bist, dann man kann immer wieder Kompromisse machen, aber es geht bloß bis zu einem gewissen Punkt und dann musst du dann eben deine Entscheidung treffen, ob das jetzt positiv ist oder negativ oder was auch immer, aber man kann mit schlechten Entscheidungen längerfristig dann auch schwerer leben. Und das hat mich auch ein Stück weit geprägt und ich fand das total wunderbar von ihm, dass er sich da die Zeit genommen hat und das auch einschätzen konnte. Und dann mir praktisch wie als, ja, nicht als Vater, aber als größeren Bruder, also eher zu mir zu sagen, mach, wie du das denkst und du musst damit glücklich sein und zufrieden sein, dann kommt alles andere, wird alles andere auch gut. Und das war für mich eine wunderbare Begegnung mit ihm. Und es war auch eine sehr erfolgreiche Saison für uns. Wir sind Vizemeister geworden und Pokalsieger. Mhm. In meinem ersten Jahr gleich war natürlich gleich ein traumhafter Einstieg. Aber Ernst Happel hat den HSV in hohem Maße geprägt, sowohl auf dem Platz als auch natürlich als Mensch. Und er wurde zwar immer als sehr ruppig empfunden oder als grantelig, und das war er auch in Teilen, aber er hatte ein unglaubliches Herz, ein unglaublich großes Herz und hat das eben auch gemocht, wenn man auch mal ausgebrochen ist. Also er hat das zwar vielleicht hart kommentiert, aber man konnte ihn auch immer innerlich schmunzeln sehen, weil er, glaube ich, selber auch immer ein Lausbub war.
Okay.
Und deswegen, ich habe das sehr, sehr genossen mit ihm. Ich habe nochmal ein anderes Erlebnis gehabt, vielleicht führt es jetzt auch zu weit, aber dann war mal eine, weil ich habe dann ab und zu mal nicht gespielt, wenn er mit Viererkette gespielt hat, dann einen Innenverteidiger rausgenommen und dann war es für mich natürlich schwer, im ersten Jahr mich gegen Dietmar Jakobs und Gerard Blessers durchzusetzen. Da habe ich dann zu Hause ab und zu mal auf der Bank gesessen und dann hat die eine Zeitung mal geschrieben oder hatte mich zitiert, alle Höhen und Tiefen erlebt und dann hat er mich natürlich vor der gesamten Mannschaft mal völlig angezählt. du Zauberer hast alle Höhen und Tiefen erlebt, nichts hast du erlebt. Nichts hast du erlebt. Ja, und dann bin ich wieder kleiner geworden. Ja, wunderbare Erlebnisse mit ihm gehabt, ja.
Ja, für mich sind die Geschichten auch ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs, finde ich. Es sei denn, Sie haben noch was, was Ihnen auf der Seele brennt. Ich fand das sehr, sehr interessant. Und spannend, auch wenn spannend mittlerweile so ein Wort geworden ist, dass man immer und jederzeit und überall fast schon zu generisch verwendet. Ich habe Ihnen sehr gerne gelauscht und deswegen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Teilnahme in unserem IFI-Podcast.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und jetzt die News. Es geht um Data Analytics, CAS, das neue Label der IFI-Angebote, und um Berufsbilder im Fußball für Mädchen und Frauen.
Die IFI News. Data wie Didi. Wer genau hingehört hat, dem ist nicht entgangen, Dietmar Beiersdorfer will am IFI eines Tages noch einmal die Schulbank drücken. Datenanalyse ist sein Wunschthema. Dazu bietet das IFI das Intensivseminar Data Analytics im Fußball. Wer die rasant wachsende Datenmenge im Fußball richtig analysieren und für sich erfolgreich nutzen will, der sollte sich dieses Angebot auf www.international-football-institute.com genauer ansehen. Data Analytics im Fußball, von Profis für Profis. Speziell auf den professionellen Fußball abgestimmt, für einen begrenzten Teilnehmerkreis, international ausgerichtet, in Englisch. Kurz und gut. CAS
oder in Englisch CIS, diese Abkürzung steht für Certificate of Advanced Studies. CAS ist ab 2024 das neue Label für die bisher als Hochschulzertifikat und Institutszertifikat bezeichneten Angebote des IFI. Das ist nicht nur kürzer, sondern bringt eine Reihe handfester Vorteile. Die CAS sind sehr gut einschätzbar, denn sie bieten einen Abschluss direkt unterhalb der akademischen Grade Bachelor und Master. Die CAS sind europaweit anerkannt, denn sie werden mit Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer System bewertet. Und wer ein CAS absolvieren will, benötigt nicht unbedingt eine Hochschulzugangsberechtigung. Sie entsprechen einer beruflichen Weiterbildung mit wissenschaftlichen Standards. Übrigens, die CAS gibt es auch virtuell als CASV. Mehr Infos demnächst in unseren exklusiven Sneak Preview Webinaren IFI Reloaded, eure Fußball-Ausbildungswelt 2024. Termine über Insta und LinkedIn. Hashtag Frauen für Fußball. Sport 1 ist nicht nur der Sender der Frauenfußball-Bundesliga mit dem Montagsspiel, sondern fördert mit der Kampagne Hashtag Frauen für Fußball auch Mädchen- und Frauenfußball-Initiativen. Mit dabei sind der DFB, prominente Patinnen sowie große Marken wie VW oder Ulsport und natürlich das IFI. Wir präsentieren gemeinsam mit erfolgreichen IFI-Absolventinnen Berufsbilder für Frauen und Mädchen im Fußball. Schaut mal rein bei Insta unter Hashtag Frauen für Fußball.
Die IFI News.
Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Immer Glück ist Können, dem IFI-Podcast. Demnächst haben wir wieder inspirierende Beiträge für euch zur Aus- und Weiterbildung im Fußball. Dann dreht sich alles um das Thema Fußball-Großereignisse. Ich habe mich mit Andreas Ströbel unterhalten. Er leitet für die Gastgeberstadt München das Gesamtprojekt Euro 2024. Wir haben über alles gesprochen, außer über die Form der DFB.
Immer Glück ist Können. Der IFI Podcast.